Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Ich bin der Manu und an meiner Seite mein treuer Co-Moderator Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr hört das Wochenmenü bzw. die Folge der Woche. Heute natürlich mit dem Spiel, über das alle reden, God of War. Und wie wir ja zusammen in der Folge auch schon gesagt haben, sind wir beide ja fast schon wie God of War. Ein bärtiger Typ und ein junger, wie ist dieses fränkische Wort?
Grischbeller.
Ein Grischbeller, der gerne liest. Wir sind immer noch fleißig dran, an God of War zu spielen. Und die Folge hört ihr auch gleich in der Folge der Woche. Aber wie immer wollen wir hier noch mal kurz zusammenkehren. Was ist die Woche bei Insert Moin passiert? Noch mal kurz Revue passieren lassen über die einzelnen Spiele und Themen, die wir diese Woche behandelt haben. Euch eine kurze Zusammenfassung zu geben für alle, die jetzt vielleicht nicht alle Folgen gehört haben oder noch kein Patreon sind, dass auch ihr ein Gefühl dafür bekommt, was hier so passiert. Und einen kleinen Ausblick auf nächste Woche wird es dann auch noch geben. So. Das so viel zur Anleitung, wie wir diese Folge hier, wie man diese Folge hört. Und Daniel, du hast angefangen mit einem komplexen Spiel, nämlich Surviving Mars. Das war die Folge vom Montag.
Genau, das ist ein Aufbaustrategiespiel, was, der Name verrät es ja schon, auf dem Mars angesiedelt ist. Man kann das tatsächlich mit so Sachen wie Tropico oder Anno oder Avian Colony, falls das noch jemand irgendwie auf dem Schirm hat, vergleichen. Also diese klassischen Aufbauspiele, wo man eben nicht eine Armee in erster Linie aufbaut, um dann irgendwie jemanden zu überfallen, sondern wo es eigentlich erstmal darum geht, eine Kolonie, eine Stadt oder irgendwie halt was Aufbaumäßiges in die Welt zu setzen. Und da muss man Ressourcen managen, man muss irgendwie Siedler verwalten, man muss Upgrades für seine Kolonie freischalten. Und das ist im Grunde Surviving Mars mit hier dem Unterschied, dass es halt sehr wissenschaftlich angelegt ist. Also Unterschied im Sinne zu Avian Colony, wo es dann halt irgendwie Marsmännchen gibt und irgendwelche Fantasiemetalle und Fusionsreaktoren und Flugtaxis und so. Da gibt's halt in Surviving Mars einfach nur das, was so, sagen wir mal, in den nächsten 50 Jahren vielleicht wissenschaftlich glaubwürdig wäre. Also du musst dann halt entscheiden, nutze ich Marswinde als Windenergie oder stelle ich Sonnenkollektoren auf, die funktionieren aber natürlich dann nur ein paar Stunden am Tag, solange halt Sonnenlicht da ist. Und aber alles Sachen, die dann irgendwie glaubwürdiger, ja, mehr Science statt Fiction, haben wir das, glaube ich, damals genannt. Und das, ja, ist halt, wer diese Form des Aufbaustrategiespielens mag, kann das sicherlich gerne mal anschauen. Es ist halt von den Machern von Tropico, also das heißt, die verstehen schon ihr Handwerk, aber es ist halt auch von Publisher Paradox und da merkt man halt schon, dass Paradox schon immer nicht umsonst auch diesen Ruf hat, sehr komplexe Spiele zu machen, die dann vielleicht hinten raus sogar ganz großen Tiefgang haben. Also das heißt, wenn man sich in die Komplexität eingearbeitet hat, dann wird man auch belohnt für diesen Tiefgang. Aber es ist halt nicht immer sehr einsteigerfreundlich. Und das ist bei Surviving Mars vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei so ganz großen Brechern wie weiß ich nicht, Victoria oder Europa Universalis und so. Aber auch hier merkt man, dass es jetzt kein lang angelegtes Tutorial hat, sondern du musst halt viel einfach dir irgendwie aus schnöden Textboxen rauslesen oder einfach ausprobieren oder selber zusammenreimen. Das sollte man vielleicht dazu wissen. Kurze Ergänzung auch noch, und deswegen ist es auch für mich ganz interessant gewesen, es gibt es auch für Konsolen und das ist ja für
Ich wollte gerade sagen, aufmerksame Hörer werden jetzt denken, wie ein Paradox-Spiel, komplex, hat der Daniel sich etwa ein Spiele-PC angeschafft?
Nee, es ist tatsächlich deswegen auf meinem Schirm gelandet, weil es auch eine Konsolenversion gibt. Und die Steuerung ist ja erwartbar fummelig, aber nach ein paar Stunden kommt man da durchaus rein. Und auch das wieder ein Beispiel, dass es eben durchaus geht, eine komplexe Aufbaustrategie-Simulation auch mit einem Controller auf der Konsole zu spielen.
Ja, da scheinen ein paar Konsolenfans zu sitzen bei dem Tropico-Studio, weil die haben ja Tropico auch schon auf die Konsolen gebracht. Und auch da wieder so der Blick Richtung Blue Byte und Anno wird höchste Zeit, oder? Also ich meine, es geht ja schon. Man hat eigentlich genügend Knöpfe auf den Konsolen, um auch Aufbauspiele spielen zu können.
Ja, also beim letzten, sag ich mal, habe ich das Argument noch gelten lassen. Das ist auch was, wenn man mit Leuten redet, die sich da echt auskennen, wie zum Beispiel Mimimi Productions, die ja auch ihr Shadow Tactics für Konsole rausgebracht haben. Und die sagen dann, naja, einfach nur irgendwie den Patch rausbringen oder irgendwie dran nachher rumbasteln an einem fertigen Spiel, damit man es auch mit Konsole steuern kann. das ist halt dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Du musst im Grunde dein Spiel von Anfang an auf eine Konsolensteuerung planen, weil das muss komplett von Anfang an in deiner Engine implementiert sein. Ja. Wenn das so gemacht ist, dann sieht's halt im Endeffekt total leicht aus. Das ist ja mal das, was du dann auch schilderst, ne? Dieses, ja, ich habe dann halt meinen Xbox-Controller eingestöpselt oder meinen Steam-Controller und dann zack, mit dem Einstöpseln stellen sich alle Symbole um und ich konnte mit Controller weiterspielen. Aber das funktioniert halt eben nicht so einfach, sondern das muss von Anfang an so angelegt sein. Und deswegen habe ich das beim letzten Anno noch gelten lassen, dass sie gesagt haben, ja, da haben wir halt einfach nicht irgendwie mit der Konsolenversion im Hinterkopf schon von Anfang an die Entwicklung gestartet. Aber spätestens bei dem will ich eigentlich diese Ausrede nicht mehr gelten lassen. Und warum sie sich auch durchaus dann einfach diese doch große Zielgruppe auf der Konsole entgehen lassen, will mir nicht in den Kopf.
Gerade international, wo der PC natürlich nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat wie in Deutschland im Vergleich. Ja. Also Surviving Mars für PC, Xbox und PlayStation 4 war die Folge vom Montag und auch ein sehr sympathischer Gast, nämlich der Conny. Und ihr habt am Anfang auch ein Thema angeschnitten, weil er ja E-Sport-Kommentator inzwischen ist, auch teils beruflich. Und da haben einige auf dem Discord auch das Feedback gegeben, macht doch mal eine eigene Folge dazu. Also auch der Hinweis, das ist durchaus eine Überlegung wert, Conny nochmal einzuladen und so ein bisschen über E-Sport und wie man E-Sport kommentiert zu reden, weil das auch ein Teilaspekt dieser Folge war am Anfang. Das verdient sicherlich vielleicht nochmal einen Brunch oder so.
Genau, also er hat es ja kurz noch ausgeführt, der ist ja Sportmoderator und hat ja dabei
Sport 1 war das, gell?
Ja. Ja, also der hat immer dort, wo halt im Prinzip Fußball im Radio übertragen wird. Also es gab ja mal dieses, das heißt, hieß nicht 11 Freunde, sondern wie hießen das dann? 90 Minuten, glaube ich, hieß es. Und dann gab es das Sport 1, hat es dann übernommen. Jetzt ist es bei Amazon, also im Prinzip dort, wo Radio dann im, wo Fußball dann im Radio läuft, da ist der dann immer. Und klar, wenn man sich halt für Fußball interessiert und auch für Games, dann ist natürlich die Schnittstelle von beiden Feldern, nämlich der E-Soccer, muss ich jetzt sagen, sonst gibt's Ärger mit dem E-B, ist da natürlich dann ein super guter Anknüpfungspunkt. Und da passt er natürlich als jemand, der Sprach- und Moderationserfahrung hat und sich mit Fußball und mit Games auskennt, natürlich perfekt rein. Ja. Also wäre echt mal ein
Überlegen. Und mit Marsreisen sich auskennt, genau. Ja. Übrigens an der Stelle noch ein Podcast-Tipp, weil es gerade so schön zum Thema passt, habe ich heute gehört, The Habitat von Gimlet Media, amerikanischer Podcast-Produzent, und die haben ein neues Format jetzt, The Habitat. Das ist ein Experiment in den USA von der NASA, die sperren, 6 Leute sind es, glaube ich, sperren die jetzt für ein Jahr in so eine Basis ein, irgendwo in der Wüste, wo die unter genau diesen Bedingungen leben müssen, wie sie auf dem Mars leben müssten. Das heißt, immer wenn die auch außerhalb, wenn die rausgehen, müssen die auch mit Raumanzug und komplett, da draußen ist keine Atmosphäre für die, ja, also die simulieren quasi dieses ein Jahr lang auf dem Mars zu leben. Und diese Podcast-Format hat denen Audiogeräte mitgegeben, die haben natürlich keinen Kontakt zur Außenwelt, außer mit der NASA, und die nehmen dann dort ihre Erlebnisse auf. Also ein sehr spannendes Podcast-Projekt, nur an der Stelle mal so eingeworfen, weil es gerade so schön zum Thema passt. Kann man vielleicht auch gut nebenher hören zu diesem Spiel.
Ja, kann ich nicht so sagen, weil ich es nicht gehört habe, aber
ja, musste mal tun.
Awkward Pause, ja.
Genau, God of War war die Folge vom Dienstag, die hört ihr ja gleich in voller Länge, deswegen gehen wir zum Mittwoch. Castle of Heart, und das hat vor allem deswegen viele Hörer gefunden und Hörerinnen diese Folge, weil da stand ein sehr interessantes Schlüsselwort an der Folge, nämlich Switch-exklusiv. Und die Switch bekommt zwar relativ viele Ports, aber so Switch-exklusive Spiele, die nicht von Nintendo sind, sind ja dann doch noch ein bisschen die Ausnahme, Daniel.
Ja, aber im Indie-Bereich tut sich da langsam was. Wir haben aber dann auch in der Folge tatsächlich ein bisschen drüber diskutiert, ob eigentlich die Switch jetzt hier wirklich die beste Plattformwahl für dieses Spiel war. Es ist nämlich ein Action-Plattformer, der in so einer Mittelalterwelt spielt, und der Gag an dem ganzen Spiel ist, dass du am Anfang in einen Steinritter verzaubert wirst von so einem bösen Magier, was dafür sorgt, dass du mehr oder weniger permanent zerfällst, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dein Steinkörper zerbröselt halt. Und das bedeutet im spielerischen Sinn auch, dass dein Lebensbalken zugleich auch ein Timer ist, weil du kannst halt nicht einfach irgendwie im Level stehen bleiben und warten mal, was passiert, weil dann zerbröselst du halt einfach und wenn dein Timer oder dein Lebensbalken halt abgelaufen ist, dann ist auch das Level nicht geschafft. Das heißt, diese Mechanik sorgt halt dafür, dass du permanent angetrieben und nach vorne getrieben wirst und nach vorne rennen musst, also beziehungsweise eigentlich ist es nicht nach vorne, sondern streng genommen ist es nach rechts, weil es ist ja ein Plattformer, also wo man halt nach von links nach rechts läuft und das macht das Spiel an manchen Stellen ganz schön frustig und ganz schön schwer, weil man halt eben nicht vorsichtig sich vortasten kann, sondern eigentlich dazu gezwungen ist, dann permanent da Tempo zu machen. Und das ist, wenn man sowas mag, ist das sicherlich mal ein Blick wert, aber es ist halt nicht so dieses entspannte Switch-Spielen, so ach, ein netter, kleiner, lustiger Plattformer, sondern vom Schwierigkeitsgrad her ist es dann tatsächlich doch eher in der Hardcore Riege angesiedelt und das sollte man vielleicht dazu wissen. Ansonsten kostet es aber auch nur 14 € und da ist es auf jeden Fall ein Spiel, was man sich dann schon mal anschauen kann, wenn man eben, wie gesagt, diese doch sehr harten Action-Plattformer mag.
Und warum meintest du, ist jetzt nicht unbedingt die beste Plattform für die Switch? Also woran habt ihr das festgemacht?
Ja, weil wir schon auch irgendwie so ein bisschen der Meinung waren, auf der Switch ist halt ein anderes Publikum. Da ist halt auch so dieses Publikum, was diese Nintendo-Spiele ganz gern mag, was auch gerne einfach mal so ein bisschen entspanntere Spiele mag und was halt auch gerne mal einfach unterwegs so im Bus und so spielt. Und dafür ist es dann einfach zu hart und anspruchsvoll. Also es ist halt so ein Spiel, wo du dich voll drauf konzentrieren musst. Und was halt auch einfach mal dann frustig sein kann, weil du halt irgendeine bestimmte Passage 5, 6, 7 Mal nicht schaffst. Und das ist dann halt unterwegs irgendwie so ein bisschen blöd. Und da waren wir der Meinung, dass auf der PS4 und auf der Xbox One und auf PC sowieso doch eher diese Hardcore-Zielgruppe, die solche Spiele dann auch gutiert, eher vorhanden ist jetzt als auf der Switch. Aber vielleicht haben wir uns da auch völlig vertäuscht. Verrannt.
Mich wundert es ein bisschen, dass man sowas exklusiv macht, aber es nutzt ja keine speziellen Switch-Features. Also Wii U-exklusiv habe ich ja noch verstanden, weil man ja da diesen Double-Screen hatte. Aber ein exklusives Spiel für die Switch, die nutzen ja nichts, was dann nicht auch auf der PS4 oder der Xbox oder am PC möglich wäre. Aber es ist ja auch nicht ein Spiel, was von Nintendo gepublished wird oder so.
Nö.
Das wundert mich das ein bisschen, diese Exklusivität momentan.
Mich tatsächlich auch, aber rein technisch spreche, glaube ich, nichts dagegen, dieses Spiel auf eine andere Plattform zu portieren. Und vielleicht passiert das ja noch.
Ja. Denke ich auch, dass das vielleicht einfach nur eine Ressourcenfrage ist, dass man sagt, okay, wir fangen jetzt auf der Konsole an und dann porten wir das für die anderen weiter. Gut. Am Donnerstag ging es weiter, Folge 2176, ja, wirklich. Le Buffet vom April. Le Buffet ist unser Format, bei dem wir alle Spiele nochmal kurz anreißen, die im Abo-Programm von PS Plus und Xbox Games with Gold stattfinden. Wir überlegen gerade, ob wir das vielleicht auch noch ein bisschen erweitern durch die kostenlosen Twitch Prime-Spiele und so weiter und so fort. Und Nintendo plant ja auch gerade was. Momentan behandeln wir eben die PSN und die Xbox-Spiele. Und das waren diesen Monat auch ein paar nette Sachen dabei. Dead Space 2, Assassin's Creed Syndicate, The Witness, Mad Max, das neue von vor 2 Jahren oder so kam das, glaube ich, dieses Open World Mad Max, Trackmania Turbo und dann auch noch ein paar kleinere Indies waren dabei. Über diese Spiele reden wir alle mit unserem Archivator Attila, der dann immer alle Spiele noch mal kurz für uns anspielt. Und über die wir schon mal geredet haben, verlinken wir dann eben auch entsprechend zu den alten Folgen, aber geben noch mal so einen kurzen Eindruck, was lohnt sich noch mal runterzuladen und bei welchen Spielen verpasst man vielleicht auch nichts, wenn man diesen Download links liegen lässt.
Immer eine schöne Übersicht, weil man sich dann selber auch so noch mal einerseits ins Gedächtnis rufen kann, wie das war, wenn man die Spiele kennt, oder andererseits halt doch auch dann die eine oder andere Perle entdeckt, wo man dann einfach noch mal den Download anwirft, weil man das vielleicht vom Namen her einfach komplett ignoriert hätte und jetzt aber sich denkt, mein Gott, wenn es nichts kostet, wie der Schwabe sagt, dann nimmt man es halt mit.
Freitag ging es weiter, Folge 2177 mit einem Double Feature, kann man eigentlich fast schon sagen. Der Micha hat 2 Indie-Spiele, einen Nachfolger, direkt in eine Folge gepackt. Passte ganz gut. Es ist nämlich Bleed und Bleed 2 und es sind auch 2 Michas in dem Cast. Nämlich unser Micha und der Micha von 2-Spieler-Modus und die haben über beide Spiele im Doppelpack gesprochen. Ist natürlich die direkte Fortsetzung, also Bleed, ein Indie-Jump, wie nennt man es? Gun and Run ist es, glaube ich, genau. Ein Gun and Run, Bleed 1 und Bleed 2. Und die Spiele hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber allein die Chemie zwischen den beiden, also nicht zwischen den beiden Spielen, sondern zwischen diesen beiden Podcastern, war eine sehr unterhaltsame, sehr amüsante Folge. Und ich glaube auch so ein wahrer Geheimtipp, also wirklich im eigentlichen Sinne des Wortes ein Geheimtipp, dieses Spiel, weil das hatte auch auf unserem Discord-Server irgendwie noch nie jemand davor gehört. Das haben die zwei ganz schön ausgegraben.
Es ist halt Pixelgrafik und mag man mich einen Ignoranten schimpfen, aber das sorgt in letzter Zeit nicht dafür, dass ich sehr neugierig auf so ein Spiel werde. Aber ich habe auch gerade mal gesehen, dieses Doppelangebot hier auf Steam zum Beispiel kriegt man für 7 €, also die beiden Spiele zusammen. Da sieht man schon, dass das tatsächlich auch schon ein bisschen älter ist und im Juli 2013. Das spricht dann ja auch mal für Micha, dass er dann solche Sachen nochmal ausgräbt und dann eben sagt hier, das lohnt sich aber, auch wenn das vielleicht von der Optik her beim einen oder anderen untergegangen wäre und wenn das auch schon so alt ist, aber da kann man nochmal einen Blick drauf werfen und
Schön. Das ist ja auch das Schöne hier an unserem Format, dass dadurch, dass wir Patreon finanziert sind und eben nicht irgendwie mit Werbung finanziert sind, dass wir auch einfach Uraltspiele oder Spiele, die uns gerade beschäftigen, irgendwie ausgraben können, weil wir, wenn wir jetzt Bleed und Bleed 2 gemacht hätten, ich glaube, wenn wir da jetzt nach Klickzahlen gehen müssten, wäre es, glaube ich, interessanter, irgendwie ein aktuelles Spiel zu nehmen. Und das ist ja das Schöne daran an diesem Format, dass wir dann auch mal wieder hin und wieder so etwas unbekanntere oder kleinere Spiele hier featuren können.
God of War zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, weiß ich nicht, ob das jemand entdeckt hätte, wenn wir da nicht drüber gesprochen hätten, gehe ich jetzt mal von aus.
Nee, hätten alle gedacht, ach, schon wieder so ein God of War. Ja. So ein bärtiger Typ da, ja. Genau, ihr wart auch unterwegs. Wir hatten jetzt nicht nur Spiele besprochen, sondern du warst in Berlin auf der Berlin Games Week, beziehungsweise auf der Quo Vadis, die im Rahmen dieser Berlin Games Week stattfindet. Und witzigerweise hat sich dann so ergeben, dass Micha mit einer Folge Insert Moin nominiert wurde für den Medienpreis Games, nämlich mit der Folge über ein Spiel, was von syrischen Flüchtlingen für syrische Flüchtlinge gemacht wurde. Die Folge lief schon letztes Jahr bei uns, genau, und die war nominiert für einen Medienpreis und deswegen war der Micha auch nochmal für einen Tag in Berlin. Da habt ihr euch zusammen getroffen und dann auch direkt eine Folge dazu aufgenommen.
Genau, weil tatsächlich da sehr viel stattfindet, konnten wir das halt wirklich aber nur anreißen, weil im Rahmen dieser Games Week finden halt unzählige Entwicklerkonferenzen statt, dann irgendwelche Games-Feste am Computerspielmuseum, das Indie-Festival Amaze und der E-Sports Summit und zig Sachen, die dann teilweise gleichzeitig stattfinden und irgendwie an unterschiedlichen Locations. Also das heißt, selbst wenn man es wollte, könnte man da gar nicht alle sehen, weil man dann irgendwo anders noch hinfahren müsste in Berlin, um sich da was anzuschauen. Das heißt, man muss sich da natürlich dann immer für irgendwas entscheiden, leider schweren Herzens. Und deswegen konnte ich da halt wirklich auch nur die Quo Vadis dann mitnehmen als Entwicklerkonferenz. Und genau, wir erzählen aber so ein bisschen, wie das war auf dieser Öffnungsfeier. Micha war da nicht auf der Quo Vadis mit dabei, sondern der war nur auf der Öffnungsfeier, weil dieser Medienpreis Games wurde im Rahmen der Eröffnungsfeier dann vergeben. Und da erzählen wir halt so ein bisschen, wie uns das alles da gefallen hat, wie er diesen Medienpreis wahrgenommen hat, ob das was ist, was man irgendwie dann weiterverfolgen sollte oder ob man sich da halt denkt, ja, das haben sie jetzt einmal gemacht, können sich aber fürs nächste Mal auch sparen. Aber wir fanden das eigentlich ganz gut, weil uns das auch von der inhaltlichen Auswahl ganz gut gefallen hat. Da waren halt nicht irgendwie so die üblichen Verdächtigen nominiert oder wie man das halt immer von irgendwelchen Musikpreisen, die es jetzt nicht mehr gibt, kennt oder Filmpreisen, dass dann halt auf einmal irgendwie, keine Ahnung, da wird halt Hugh Jackman dann nominiert und man fragt sich, warum eigentlich, der kriegt dann irgend so einen Preis, der irgendwie aus dem Boden gestampft wird, aber weil er halt gerade für Promotour in Deutschland ist und dann denkt man sich halt, ah, dann kann man noch so ein bisschen Hollywood-Glanz hier in die schnöde Award-Bude bekommen, wenn man den halt dann nochmal irgendwie mit einem Preis bedenkt und deswegen wird er nominiert und diese Gefahr bestünde ja auch bei so einem Medienpreis, dass man sagt, ja, dann nimmt man halt so diese ganzen bekannten großen YouTuber und Influencer und sonst was und gibt halt denen einen Preis, damit die dann alle hinkommen, damit das dann halt so richtig den ganzen YouTube-Fame noch abbekommt. Und das war es halt überhaupt nicht, sondern es waren wirklich auch kleinere nominiert, da zähle ich ja uns auch dazu, aber auch irgendwie Artikel aus der Zeit und von der WASD und so, also wo man jetzt all Len ja jetzt nicht irgendwie gerade bescheinigen kann, dass das so die richtig großen Massen erreicht, sondern da wurde wirklich auf inhaltliche Qualität geachtet und deswegen.
Also ganz ehrlich, ich fand, die Jury hat da einen super Job gemacht. Also die Nominierungsliste, es gab dann eben Video, Text, Review und Audio, glaube ich, das waren die vier Hauptkategorien. Und da waren alle Beiträge, die da dabei waren, die waren alle gut. Also die waren wirklich gut. Und ich habe bei allen gedacht, egal wer da gewinnt, das sind alles klasse Sachen, wo ich irgendwie absolut zustimmen kann. Und das las ich auch so ein bisschen wie die Who's Who der ehemaligen Insert Moin Gäste, oder? Also Robin war dabei, WASD, die Hooked hast du ja schon erwähnt, Christian Schiffer mit Sachen. Und das war echt, waren schöne Sachen dabei. Und wir haben leider nicht gewonnen. Also Michaels Beitrag hat leider nur die Nominierung erhalten. Deswegen trotzdem auch an dieser Stelle liebe Grüße an Daniel Ziegner, der mit seinem Thumper-Audio Beitrag da gewonnen hat, der witzigerweise auch von der letzten Amaze war. Da hatten wir uns da auch nochmal drüber unterhalten. Und die Folge lief auch bei uns, witzigerweise. In der Ferienvertretung hatten wir genau diese Folge ausgesucht, weil mir die damals auch schon so gut gefallen hat. Das heißt, die könnt ihr bei uns auch nachhören, aber natürlich auch bei Lost Levels. Das war ja noch ein Super-Level-Beitrag,
glaube ich. Ja, das war echt ganz witzig, dass er den Preis für ein Format bekommen hat, was es halt nicht mehr gibt. Aber er hat dann auch auf der Bühne da gesagt, eigentlich hat er da auch eh keinen Bock drauf gehabt. Es war so ein witziger Moment dann, dass er gesagt hat, er wollte das eigentlich gar nicht machen und ist jetzt natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen verdutzt, aber freut sich natürlich auch umso mehr, dass er jetzt nochmal was dafür gewonnen hat. Aber
genau, aber die Folge findet ihr auf jeden Fall auch noch bei uns. Ich weiß nicht, ob die bei Superlevel hier noch zu finden ist, aber ja, Thumper, ein cooler Beitrag. Mhm. Genau, da habt ihr ausführlich drüber geredet, das habt ihr gestern gehört, wenn ihr Patreon seid und das war es auch schon mit der Woche. Jetzt hört ihr ja gerade den Sonntagsbrunch und gleich kommt God of War und wenn ihr sagt, ja, wo höre ich denn die ganzen Folgen, dann, ihr habt das Stichwort schon gehört, auf patreon.com/insertmoin könnt ihr dieses Projekt unterstützen und bekommt dann Zugriff auf alle Folgen rückwirkend und natürlich auch zukünftig, die wir hier produzieren. Und das würde uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, ab $5 bis $6 im Monat. Lieber $6 momentan, weil der Dollarkurs so schlecht ist. Wir haben gerade einen optionalen kleine Erhöhung eingeführt, aber eben nur optional. Also ab $5 oder $6 bekommt ihr vollen Zugriff. Und dann könnt ihr auch die Folgen von nächster Woche hören. Und da sind auch schon ein paar Themen vorbereitet. Du hast wahrscheinlich auch vor Ort in Berlin, nehme ich mal an, ein Interview geführt mit Benedikt Grindel. Das ist ein Studiomanager, oder? Das hast du in Berlin aufgenommen. Das hört ihr nächste Woche.
Genau, das ist nicht ein Studiomanager, sondern es ist der Studiomanager von Blue Byte. Das ist
Ja, aber er ist ein Studiomanager.
Okay, ja, streng genommen stimmt das. Ich habe ihn da.
Ein Studiomänner von Blue Byte her.
Blue Byte ist ja eigentlich eine Ubisoft-Tochter jetzt seit, ich glaube, 15 Jahren oder sowas, also schon sehr lange, bleibt aber immer noch als eigener Name halt bestehen und hat jetzt in Deutschland mittlerweile auch 3 Studios, also Mainz, also die alten Related Designs gehören ja mittlerweile auch dazu, die wurden tatsächlich nicht aufgelöst, aber der Name wurde dran gegeben und jetzt heißt es halt dann Blue Byte Mainz, dann der klassische Düsseldorfer Standort und jetzt ganz neu ein Studio in Berlin. Aber für alles, was eben Blue Byte betrifft, ist eben Benedikt quasi der Chef, also so der Ranghöchste, aber er ist dann eben tatsächlich nicht der komplette Firmenchef, sondern es ist ja und bleibt eine Ubisoft-Tochter. Und genau, und wir haben uns einfach so ein bisschen darüber unterhalten, warum gibt es überhaupt diesen Namen noch? Man hätte das ja auch alles in Ubisoft Germany oder was weiß ich was umbenennen können. Was macht man überhaupt so als Studio-Manager? Also einfach mal so ein bisschen über seinen Beruf gesprochen. Wie sieht er den Entwicklungsstandort Deutschland? Verfolgt er das mit der ganzen Förderung oder ist das für ihn eigentlich irrelevant, weil sein Geld sowieso aus Paris kommt? Und dann natürlich so die letzten, 20 Minuten der halben Stunde ging es eigentlich nur darum, wann endlich ein neues Battle-Eye kommt. Ich habe ihn so lange gefragt, bis er da irgendwie unter Tränen dann was gesagt hat. Aber das verrate ich jetzt noch nicht.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich will auch schon dringend diese Folge hören. Und das ist die Folge am Mittwoch. Am Dienstag ist nämlich ein Feiertag. Den nehmen wir natürlich auch zum Anlass. Am Tag der Arbeit gibt es natürlich keinen Podcast. Das heißt, Dienstag, der 1. Mai, kommt nichts. Am Montag ist schon Extinction geplant, ein Spiel, was wir besprochen haben. Bitte? 1. Mai, was ist denn das für ein Feiertag?
Ich kenne es nur als 20. Mai. Also ist es Tag der Arbeit? Kann sein. Weiß ich nicht. Aber das ist, wenn es das doch dann so ein kommunistischer Feiertag, den gäbe es doch dann in Dings. Tag der Arbeiterbewegung, ja. Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. Das haben wir sowas. Gibt es in Deutschland, Bayern nicht. Da ist irgendwas.
Also hier im linken Freiburg feiern wir den Tag der Arbeit. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch in München ist. Bei euch hängt wahrscheinlich irgendwo ein Kreuz, das wird dann angekündigt. Genau, ja. Aber Am Montag gibt es noch eine Folge, da schlachten wir große Titanen ab in Extinction. Das haben der Micha und ich jetzt schon aufgenommen. Kleiner Spoiler, ist nicht so ein richtig gutes Spiel geworden, aber deswegen vielleicht trotzdem mal ganz interessant die Besprechung da. Und Battletech habe ich sehr viel gespielt in letzter Zeit. Die Folge gibt's auch nächste Woche. Das nehme ich mit dem Danneberg auf, mit dem Ben. Die Tage und Battletech, ja, also seit den 90er Jahren gab es kein Strategiespiel mehr im Battletech-Universum, sondern immer nur Actionspiele, ein rundenbasiertes Spiel mit großen Mechs und da freue ich mich schon sehr drauf auf die Folge, kommt dann auch am Donnerstag wahrscheinlich. Ja, soweit der Vorblick für nächste Woche. Die News sind ja diese Woche ausgefallen wegen der Untour. Die haben wir dann einfach auf nächste Woche verschoben. Da gibt's nämlich auch einige interessante Neuerungen, was die Lootboxen betrifft. Belgien ist jetzt ja auch nachgezogen. Also von daher wird's dann wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal eine News-Folge geben.
Wunderbar. Aber einen wichtigen Teil der News, nämlich diesen Games-Fonds, der jetzt in Deutschland, ich will nicht sagen kommt, aber zumindest sehr konkrete Formen schon annimmt. Also sowohl aus den Kreisen der Politik als auch aus dem Verband hört sich das alles nicht mehr wie irgendwie Hirngespinste und Luftnummern an, sondern als ob es jetzt schon wirklich so konkret wird. Und deswegen haben wir zumindest diesen Teil der News haben wir ja auch in der Folge vom Samstag mit abgefangen.
Genau, weil es ja gerade aktuell in Berlin auch stattgefunden hat, hat es da ganz gut reingepasst. Wunderbar. Dann viel Spaß mit den Folgen, wenn ihr jetzt nochmal zurückhört oder für nächste Woche. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder und euch jetzt viel Spaß mit God of War und ihr hört uns gleich wieder, Daniel. Wir sagen Tschüss und sagen gleich wieder Hallo.
Genau, so machen wir das. Tschüss. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Okay, ich kann verstehen, dass Sony mich nicht als Synchronsprecher für Kratos gebucht hat. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Insert Moin und ich bin der Daniel und du bist der Manu. Guten Morgen.
Genau. God of War, da muss ich ja an uns beide denken, Daniel. Ein gut aussehender, bärtiger Mann und so ein anderer, kleinerer Typ, der die ganze Zeit nur lesen will. Guten Morgen.
Weißt du, wie man da im Fränkischen sagt? Grischböller.
Was?
Grischböller ist so ein Hänfling, also ein kleiner Mann ohne viel auf den Rippen und ohne viel Muskelkraft und auch mit so leichter Stimme und so. Also einen, den wirklich der Windstoß dann gleich umpustet, das ist ein Grischböller im Fränkischen.
Deswegen sind wir auch die Idealbesetzung für diesen Cast heute. God of War ohne Nummer, ein Reboot der Serie, würde man fast schon sagen, wenn man auf die Gameplay-Mechanik angeht. Aber es ist tatsächlich der gleiche Kratos. Es geht auch weiter in der Geschichte. Also es ist eigentlich schon God of War 4, aber es verhält sich anders als, wie soll man da sagen? Es ist halt einfach nicht der vierte Teil der bekannten Serie, sondern es ist nur die gleiche Figur in einem neuen Genre, in einem neuen Spiel. So kann man es vielleicht am ehesten bezeichnen.
Genau, also ein von der Definition her klassischer Reboot ist es natürlich deswegen nicht, weil die bisherige Story einfach Kanon bleibt. Also es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel bei Tomb Raider, wo einfach alles weggewischt wurde und man gesagt hat, so, jetzt hier weißes Papier, wir fangen komplett bei Null an mit einer neuen Lara, sondern es ist so, dass das alles noch Kanon bleibt und deswegen ist auch gar kein richtiger Reboot ist. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, ob God of War Ascension von 2013 tatsächlich nicht eigentlich schon der vierte Teil war oder ob das nur ein Spin-off ist und es gab ja auch noch die PSP-Teile, die dann auch nochmal für PS3 geremaked worden sind. Also das heißt, es gibt natürlich schon viel mehr als drei Teile, aber klar, von der Zählweise her gab es God of War 1, 2 und 3 und das ist jetzt das, was dann hinten draus dran anschließt und es ist ein komplett neues Setting, was ich sehr spannend finde, weil sie doch offenbar gemerkt haben, okay, von den griechischen Göttern bleiben nicht mehr viele übrig, weil der Kratos da allen aufs Maul gehauen hat. Deswegen müssen wir uns jetzt eine neue Götterwelt aussuchen. Und ich finde, da haben sie eine sehr reizvolle mit der nordischen Mythologie gefunden.
Absolut. Man kann am Anfang noch so gar nicht so richtig verordnen, wo man sich da befindet. Und keine Sorge, wir werden auch relativ vorsichtig sein, was Spoiler angeht, weil das Spiel ist voller Wendungen, Geschichten, coolen Figuren, die man so nicht erwartet. Wir werden auch, da spreche ich jetzt mal für dich, Daniel, auf jeden Fall einen Nachschlag zu diesem Spiel bringen, weil das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, und das sind so coole Momente dabei und Dinge, über die wir auch in Jahren wahrscheinlich noch sprechen werden, die man sich dann in Erinnerung ruft, das schreit so richtig nach Nachschlag, unser Format, bei dem wir dann auch über Story, Wendungen und das Ende reden werden. Das heißt, sobald wir durch sind, wird es da auch einen Nachschlag zu geben, oder? Da bist du, glaube ich, bei mir.
Muss ich mal abwarten, ob das Ende dann nochmal so viel hergibt, aber prinzipiell kann man es schon machen, weil es überraschend viel Story hat und überraschend tiefgängig ist. Da werden wir sicherlich im Verlauf des Casts dann auch nochmal drüber sprechen. Deswegen, ja, doch kann man sicherlich mal drüber reden, ob das nochmal für Nachschlag sich dann irgendwie eignet. Aber jetzt werden wir erstmal versuchen, soweit es geht, natürlich spoilerfrei zu bleiben. Und ganz spoilerfrei können wir nicht bleiben, denn wenn wir über die Gameplay-Mechanik reden, weil du da ja schon gesagt hast, dass der Reboot eigentlich sich eher auf das Gameplay bezieht, da hast du komplett recht, weil sie haben sich von dieser von God of War bekannten ja Hack-and-Slay-Perspektive, von der Mechanik gar nicht unbedingt so, aber von der Perspektive so ein bisschen abgewendet. Also das heißt, du siehst jetzt Kratos nicht mehr in so einer weit entfernten isometrischen Sicht. Klar, es gab immer mal wieder in God of War auch so andere Perspektiven, dann irgendwie so von hinten, wo er geklettert und gekraxelt ist, oder auch mal von vorne oder so. Aber im Grunde hast du eigentlich ja immer diese statische Umgebung gehabt und da hast du den Kratos so durchgelenkt. Und jetzt sind sie komplett hin zu einem Third-Person-Perspective über die Schulter. Das heißt, du siehst ihn im klassischen Third-Person-Modus und steuerst ihn auch dementsprechend. Also das heißt, auch drehst auch die Kamera entsprechend und so. Also wie man das halt jetzt zum Beispiel auch von Tomb Raider kennt und witzigerweise auch Darksiders. Also bei Darksiders hat man ja immer gesagt, so, ja, das ist ja so Zelda und God of War, die haben das ja voll kopiert. Wie sagt man da, Copying is the highest form of flattery oder so. Ja. Tatsächlich haben sich jetzt die God of War-Macher gedacht, das, was diese Darksiders-Leute da gemacht haben, ist gar nicht so doof, eigentlich ganz schön cool. Da gehen wir auch mal hin mit God of War, weil ich finde, wie sich das neue God of War spielt, auch wie die Welt sich öffnet und so, das ist alles sehr nah an den neuen Tomb Raider-Teilen und an Darksiders dran.
Ja, ja, überhaupt dieses ganze God of War, man kommt eigentlich nicht umhin, alle paar Minuten zu denken, ey, das ist ja wie Uncharted, hey, das ist ja wie Horizon Zero Dawn, hey, das erinnert ja an Darksiders und. Also es sind so viele Elemente aus bekannten und erfolgreichen Spielen und die Santa Monica Studios, das Sony Studio, was eben God of War auch weiterhin jetzt gemacht hat, die haben sich wirklich so die Rosinen rausgepickt und gesagt, ey, das passt gut zu unserem neuen God of War, das nehmen wir und verfeinern es ein bisschen und rühren einen wunderbaren neuen Cocktail da draus. Und das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf die Steuerung und auf die Perspektive, sondern auch was so Rätselmechaniken angeht, was irgendwie so dieses ganze Spielgefühl angeht. Also man kann es gar nicht so richtig greifen, es ist nicht ein Tomb Raider-Klon und es ist auch nicht Horizon Zero Dawn, aber es ist halt so aus diesen ganzen Elementen von Uncharted bis zu Aloy ist irgendwie von allem was dabei, habe ich so das Gefühl.
Was ja, wie gesagt, nicht schlecht sein muss, weil das ja alles anerkannt gute Spiele sind und wenn man sich da von entsprechenden Elementen aus diesem Baukasten bedient und sagt, welche passen zu God of War, welche können wir reinnehmen, dann ist das ja durchaus was Gutes, weil dann eben einfach ein neuer, cooler Cocktail rauskommt und so viel kann man, glaube ich, jetzt schon am Anfang des Casts vorwegnehmen, das ist ein sehr, sehr schmackhafter Cocktail, ich habe mir vorgenommen, dieses Spiel völlig neutral anzugehen, weil als ich angefangen habe zu spielen, da diesmal war das Testembargo relativ früh. Das heißt, eine Woche vor Erscheinen gab es schon die ganzen Reviews und überall 94 auf Metacritic und Best Game of All Time und die Presse hat sich wirklich überschlagen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gehe das jetzt völlig neutral an und ich bin da total kritisch und werde bestimmt irgendwas finden, woran ich rummeckern kann. Und so viel sei vorweggenommen, ich habe nicht viel gefunden. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut geworden. Aber weil du jetzt schon Horizon Zero Dawn angesprochen hast, einen Teil, den sie tatsächlich nicht übernommen haben, war das Open-World-Konzept, ne? Also es ist deutlich offener als die alten Teile, die schon immer sehr linear waren. Da bist du ja einfach im Prinzip nur an einem roten Faden durch diese Welt durchgelaufen. Hier ist es deutlich offener. Du hast immer wieder mal Möglichkeiten, irgendwohin zurückzukehren, irgendwo noch mal was zu erforschen, selber dann dir zu überlegen, mache ich jetzt eine Hauptmission, entdecke ich noch ein bisschen, mache ich jetzt eine Nebenmission. Aber es ist trotzdem keine klassische Open World, so von der ganzen Aufmachung.
Nee, überhaupt nicht. Also deswegen auch der Vergleich zu Uncharted, der sehr passend ist, finde ich, weil Uncharted ja auch mit Teilgebieten arbeitet, die dann ein bisschen offener sind. Gerade bei dem Lost Legacy zum Beispiel hat man ja am Anfang so ein kleines abgestecktes Gebiet, in dem man sich frei bewegen kann und Missionen auch in einer beliebigen Reihenfolge erledigen kann. Und dann geht's aber wieder zu linearen Sequenzen über, wo du einfach zum nächsten Gebiet musst und zwischendurch hast du ein paar Kämpfe und so weiter. Und genauso funktioniert God of War auch. Du hast eine stringente Richtung, in die du läufst. Du hast auch eine Übersichtskarte, du hast auch eine Map und wie du auch gesagt hast, man hat schon so das Gefühl, man ist nicht eingesperrt. Also man hat immer mal wieder auch so kleine Wege, die man abseits gehen kann, dann findest du wieder mal eine Schatztruhe. Und es sind auch immer so diese wiederkehrenden Elemente aus den bisherigen God of War-Teilen, die halt neu interpretiert sind. Du findest genauso wie früher diese roten Schatztruhen, bei denen Erfahrungspunkte drin sind, oder eben auch diese grünen Kugeln, die dich heilen, die du zerstampfst. Also es sind schon sehr viele Anleihen an früher, an dieses Gefühl da, aber eben in dieser neuen Umgebung, in dieser neuen Mechanik, in diesem neuen Setting. Finde ich sehr cool.
Also ich denke schon, dass man sich's mit Tomb Raider, mit den letzten Teilen da am besten erklären kann. Ne? Da hast du ja auch immer so Areale, in denen du manchmal ein bisschen offener was machen kannst. Dann gibt's wieder irgendwie einen Part, wo du dann relativ linear, damit die Story einfach vorankommt, weitergeführt wirst. Und das gefällt mir total gut. Weil auch tatsächlich, wie du sagst, wer halt erforscht, wird halt auch belohnt. Ne? Also man findet dann immer doch noch mal eine Kiste oder ein Sammel-Item. Was ich sehr gern mag, und ich glaube, da hast du wahrscheinlich auch ein Leuchten in den Augen bekommen, weil du bist ja auch ein großer Castlevania-Fan, diese Möglichkeit, wenn man neue Fähigkeiten hat, dann neue Bereiche zu entdecken in den Bereichen, wo man schon mal war. Also du siehst dann zum Beispiel irgendwie ein Tor, vor dem so Dornen sind, und da hängt so eine rote leuchtende Kugel dran, und du weißt genau, ah, ich werde bestimmt später mal irgendeine Waffe, irgendeine Funktion oder Fähigkeit bekommen, mit dem ich diese rote Kugel dann zerstören kann. Und dann weißt du, okay, dahinter wird sicherlich irgendein Gang, irgendeine Schatztruhe, vielleicht irgendein ganz neuer Bereich sein, aber da kann ich halt jetzt noch nicht hin. Also dieses klassische Castlevania, du musst halt damit rechnen, dass du dann nochmal wieder in die alten Gebiete zurückgehen kannst oder darfst, um dort nochmal Sachen zu entdecken. Und das finde ich total schön, dass man da halt einfach diese trotz des roten Fadens Möglichkeit hat, noch mal mehr aus dem Spiel rauszuholen, aber ohne, dass es dir aufgezwungen wird. Oder es ist so, so, jetzt geh aber noch mal zurück und sammle alle 180 Kisten ein, sonst darfst du nicht zum Endboss, sondern es ist halt rein optional und ist halt für den Spieler, der es erforschen und auspressen möchte, das Spiel auf die letzte Sammeltruhe noch, für den ist es halt dann da drin. Wer das nicht möchte, kann aber auch einfach relativ linear einem roten Faden folgen und immer nur die nächste Hauptmission machen.
Was ich auch geil finde, ist, dass es im Herzen schon noch ein God of War Spiel ist. Also es ist unglaublich brutal, es ist actionlastig, du hast großartig inszenierte Kämpfe. Die Quicktime-Events sind weg, aber du hast trotzdem noch im Kampf manchmal so das die Tatsache, dass dir die Kontrolle entrissen wird, dass du ein geskriptetes Element siehst, wie halt ein Kopf gedreht wird oder wie Kratos jemanden packt, einmal rumschleudert, auf den Boden knallt und dann mit dem Fuß nochmal auf den Kopf tritt. Also solche Sachen sind weiterhin drin. Und es gibt zwar nicht mehr diese klassischen Quicktimes, aber du hast manchmal in diesen Sequenzen dann auch noch die Möglichkeit, mit den Schultertasten noch mal ein paar extra Schläge zu verteilen. Also es ist ein bisschen für Quicktime-Hasser besser geworden. Trotzdem verliert es nicht diese cineastischen Qualitäten, die God of War hatte. Aber was wirklich neu ist, dass es halt nicht mehr nur Kämpfen ist. Also klar hatten die alten God of War-Spiele auch Geschichte, aber immer nur so ein bisschen als Begründung, welchem nächsten Gott haust du jetzt auf die Fresse. Also natürlich gibt es eine Lore in den alten God of War-Spielen, natürlich ist da auch ein Zusammenhang, aber es war ja zugegebenermaßen nicht der Fokus in diesem Spiel, in diesen Spielen. Man hat es gespielt, weil es halt geil aussah, weil es halt geile Action war, und die Geschichte war halt so ein bisschen Mittel zum Zweck. Und das hat sich, finde ich, gravierend im neuen God of War geändert, weil du auch unglaublich viel Geschichte hast und eben auch viel Charakterisierung. Also so das, was Uncharted ausmacht, das Liebgewinnen dieser Charaktere und dieses Miteinander und auch die Charaktere sind, finde ich, viel wichtiger geworden in diesem God of War, nehmen eine viel größere Rolle ein.
Genau, weil sie haben nämlich einen ganz knefferen Kniff gewählt. Sie haben Kratos einen Sohn an die Seite gestellt, Atreus. Und ich weiß nicht, wer diese Idee dazu hatte, aber ich hoffe, man hat dem Mann entsprechend oder die Frau entsprechend gewürdigt und ihm einen Orden vergeben, weil das ist tatsächlich eine der besten Ideen, die sie hatten für dieses Spiel. Denn dieser Sohn ist im Grunde das absolute Gegenteil von Kratos, ne?
Ja, der ist nicht nur ein bisschen, ja.
Also sowohl körperlich, aber als auch von der Persönlichkeit her, ne? Also natürlich ist der Junge kleiner und verletzlicher, aber
so
der ist 10, halt
10, 11 Jahre wird er ungefähr sein, oder? So in dem Alter.
Ja, genau, so zwischen 10 und 12 hätte ich jetzt auch geschätzt, ne? Also, und der ist halt, der ist neugierig, der ist mitfühlend, der ist begeisterungsfähig, der ist lern- und wissbegierig und der ist halt das genaue Gegenteil zu diesem Grumpy Kratos, der im Prinzip alles nur dadurch lösen will, dass er halt alles kaputt haut und der irgendwie schon mit der Welt abgeschlossen hat und dem auch irgendwie alle anderen Menschen egal sind. Hauptsache, er kriegt seine Revenge und der ist halt einfach dieser klassische, verhärmte, stumpfsinnige Hau drauf. Und dann stellst du ihm diesen Jungen an die Seite und da gibt's halt so herrliche Szenen, wo sie dann irgendwie in so einer Kammer drin sind, wo sie irgendwie so ein Rätsel lösen müssen, weil irgendeine Tür nicht aufgeht und dann sagt der Kratos halt gleich so, ja, wir hauen hier alles kaputt und ich mache hier alles kurz und klein und dann sagt der Junge halt so, jetzt lass uns doch erstmal lesen, was da steht und dann liest er ihm halt diese Schriftzeichen vor und da ist dann halt irgend so ein Rätsel drauf und dann kommen sie halt drauf, dass sie irgendwie die Tür auch einfach mit einer Rätsellösung öffnen können, ohne sie einfach kaputt zu hauen und das ist so witzig. Einerseits, weil diese Interaktion zwischen diesen zwei Charakteren halt schon fast so Buddy-Movie-mäßig funktioniert. Der eine halt so der stumpfsinnige Hau drauf und der andere halt so ein bisschen der clevere, intelligentere, neugierigere Charakter, der halt auch mal versucht, was mit Köpfchen zu lösen und halt nicht nur immer mit purer Gewalt. Und ich finde aber auch auf einer Subebene entlarvt der Atreus einfach auch, was der Kratos im Kern eigentlich für ein dummer Charakter ist, ne? Oder war. Weil der war halt einfach immer dumm und ein Abziehbild eines Gewaltmuskelprozess. Und wenn du ihm dann auf einmal so einen anderen Charakter an die Seite stellst, der das alles in Frage stellt und der auch immer sagt so, hä, wieso müssen wir denn jetzt irgendwie, gibt's denn keine andere Möglichkeit, als den irgendwie umzubringen? Oder warum fragen wir denn nicht einfach, ob er uns das und das gibt oder so? Oder hier, wollen wir nicht dem und dem irgendwie helfen? Und dann sagt der Kratos so, hä, wieso, ich mach doch kein, I don't run errands for dwarves oder sowas. Dann immer so, ja, aber das, wenn wir dem helfen, dann gibt er uns doch vielleicht auch was und dann haben wir doch beide was davon und so. Und dann merkst du richtig, wie der Kratos so in seinem Selbstbild zerstört und erschüttert wird, weil er halt diesen Sohn an seiner Seite hat. Und dadurch, so absurd es klingt, gewinnt auf einmal auch der Kratos viel mehr an Tiefe und an Charakter hinzu, weil er halt eben diesen cleveren Jungen an die Seite gestellt
bekommt. Das ist der entscheidende Punkt. Der Sohn wird nicht genutzt in dieser Geschichte, um Kratos bloßzustellen, sondern die beiden ergänzen sich so dermaßen gut gegenseitig, weil Atreus auch ohne den Schutz seines Vaters und ohne seine Kraft auch nicht weiterkommen würde. Also es ist wirklich so clever geschrieben und so gut gemacht, dass Kratos als Charakter gewinnt, weil er auch, am Anfang ist er der worst dad ever. Also er ist ein furchtbarer Vater, er zeigt seinem Sohn keine Zuneigung, er sagt irgendwie, halt die Fresse, ich muss jetzt hier irgendwie mich konzentrieren und hör auf, berühr das nicht. Also so, man merkt richtig, dass Kratos eben nicht dafür gemacht worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, um ein Kind großzuziehen. Und im Laufe der Geschichte, ich will da jetzt gar nicht groß spoilern, aber das ist ja natürlich auch naheliegend, dass die beiden sich irgendwie mit diesem Thema Vater, Sohn und so weiter, natürlich handelt die Geschichte auch davon. Und natürlich durchlebt es verschiedene Stadien. Und das ist wirklich gut gelungen, dass die sich beide gegenseitig brauchen und ergänzen und eben nicht nur eine Witzfigur ist. Und ich hatte am Anfang ganz arg die Sorge, weil ich das denen nicht zugetraut habe, ehrlich gesagt, unfairerweise, dass da jetzt so ein Sidekick in dieses Spiel kommt und der nicht einfach nur brutal nervig ist. Also gerade bei Far Cry 5 zum Beispiel hatten wir jetzt auch gerade die Companions, die halt irgendwie blöd im Weg rumstehen und dann mal für einen witzigen Kommentar zuständig sind. Uncharted hat das, finde ich, ganz gut hinbekommen mit Sully und wie sie alle heißen, die auch eigenständig sind und für die man sich nicht immer so kümmern muss. Aber gerade durch dieses Größenverhältnis Vater-Sohn habe ich gedacht, oh nee, jetzt hat man in diesem Spiel ständig so einen Eiko-Begleiter, um den man sich ständig kümmern muss. Aber ganz im Gegenteil, Atreus ist richtig gut in dieses Spiel integriert, weil der dich nicht in deiner Spielweise stört, sondern er unterstützt. Der ist für sich alleine zuständig. Du musst ihn nicht ständig, also es gibt natürlich Szenen, in denen du den irgendwie beschützen musst, aber es ist keiner dieser Companions in einem Videospiel, der dann stirbt und du musst ständig hinrennen und ihn wiederbeleben, sondern der hat Pfeil und Bogen, der hält sich im Hintergrund und du kannst ihn auch nach und nach upgraden, um dich aktiver im Kampf zu unterstützen. Du kannst aber auch den einfach ignorieren und dann taucht er halt nur in den Zwischensequenzen auf. Und das, finde ich, ist sowohl mechanisch als auch von der gesamten Umsetzung wirklich gut gelungen, dass der eben nicht nervt, der Junge, sondern Kratos Tiefe gibt.
Der ist halt auch spielerisch relevant, ne? Also ja. Er ist eben nicht nur irgendwie der Buddy, Sidekick, Stichwortgeber für die Zwischensequenzen, sondern er ist halt auch im Spiel wichtig. Also gerade in manchen Bosskämpfen würde ich sogar so weit gehen und zu sagen, man braucht ihn da eigentlich fast, weil er eben Pfeil und Bogen hat. Und wenn du irgend so einen großen Boss hast, dann kannst du ihn anweisen, dass er mit Pfeil und Bogen auf diesen Boss schießt. Dann dreht er sich natürlich um, um zu schauen, von wo er beschossen wird und macht dann mehr oder weniger seine Flanke auf und dann kannst du ihn halt als Kratos angreifen. Also das heißt, manchmal sind die Bosse einfach von vorne irgendwie nicht angreifbar. Da machst du keinen Schaden, weil sie irgendein Schild haben oder irgendein Stein von vorne, den sie vor sich hertragen. Und dann musst du im Prinzip so diese Flankierungsnummer oder so dieses, hey, lenk du ihn ab, damit ich ihn von hinten angreifen kann, Nummer machen. Und das ist halt schon sehr wichtig fürs Spiel. Und auch im normalen Kämpfen, da springt der Atreus manchmal dann irgendwie Feinde von hinten an und wirkt sie halt so und sitzt dann irgendwie bei ihnen auf den Schultern und dann kannst du sie als Kratos einfach weghauen. Oder du brauchst ihn halt manchmal, um irgendwelche Portale zu öffnen, um irgendwelche Wege zu öffnen, weil du dort irgendwie diese besagte rote Kugel anschießen musst, damit die explodiert und die Dornen verschwinden. Das kannst du halt als Kratos nicht, sondern das kannst du halt nur als Atreus, beziehungsweise du musst Atreus anweisen, dass er das macht. Und deswegen funktioniert das eben auch als klassische Gameplay-Mechanik. Also du hast eben nicht diese ludonarrative Dissonanz, dass der Junge halt immer dabei ist, aber spielerisch null Relevanz hat, sondern er ist halt total wichtig, weil ohne den Jungen kämpfst du auch spielerisch überhaupt nicht weiter im Spiel. Also er ist sowohl für die Kämpfe wichtig, als auch für die Rätsel, als auch eben für das Erforschen der Welt, um dir dort irgendwelche Portale zu öffnen oder irgendwelche Wege zu erschließen, die du halt als Kratos nicht begehen könntest.
Ja, und toll finde ich auch, dass dieses Thema Gewalt nicht totgeschwiegen wird. Also wir spielen den Gott des Krieges, den Kratos, oder beziehungsweise eben seine Form, was auch immer da jetzt genau passiert. Und er hat einen Sohn, das ist ja schon absurd genug eigentlich. Und viele Spiele würden jetzt den leichten Weg gehen und einfach dich als Spieler, als Kratos Köpfe zerplatzen lassen und der 10-jährige Sohn ist davon nicht betroffen. Der steht aber genau nebendran und hat noch Blutspritzer im Gesicht. Ja. Aber dieser God of War schafft es tatsächlich, das auch zu thematisieren, weil natürlich haben die beiden Dialoge über Gewalt, über die Notwendigkeit, dass sie sich verteidigen müssen. Es wird auch thematisiert, gleich relativ am Anfang, dass der Sohn natürlich auch dem Vater irgendwie nachahmen will. Natürlich will der auch ein mächtiger Krieger werden. Der Sohn wundert sich über Kratos Gewalt und über seine Stoffeligkeit gibt es, ja, über seine Grumpiness. Die thematisieren eben auch Tod und Verlust. Das sind alles Themen, die in diesem Spiel angesprochen und behandelt werden und eben nicht einfach diese ludonative Dissonanz entsteht, dass du da einen Sohn neben dir hast, einen 10-jährigen Jungen, der einfach da auch beeindruckt ist davon, wenn da jetzt gerade jemand gestorben ist oder wenn er halt mit seinem Pfeil und Bogen auch Menschen verletzt oder Gegner verletzt und Tiere verletzt und Tiere töten muss und so weiter. Das wird alles thematisiert und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass das Spiel das nicht totschweigt und einfach sagt, hör, wir sind ja nur ein Spiel.
Weil eben der Junge einfach ein ganz anderer Charakter ist, wie ich am Anfang gesagt habe, ne? Also weil der eben einfach empathisch ist und auch ganz anders auf diese Welt reagiert. Also für den Kratos ist ja die Welt im Prinzip immer nur irgendwie etwas, was im Weg steht, damit er sein Ziel nicht erreichen kann. Und deswegen muss es halt zerstört und kaputtgeschlagen werden. Und es gibt so witzige Szenen. Du bist dann einmal in so einer Schneewelt, in so einer Eiswelt. Und da fängt der Junge an, wenn du nichts machst, weiß nicht, ob du das gemerkt hast, auf dem Eis rumzurutschen.
Ja, süß.
Dann, also da ist er wirklich, da nimmt er dann so 2-3 Schritte Anlauf und dann rutscht er halt so und balanciert so mit den Armen und er freut sich da halt einfach, dass da Eis ist. Und das ist halt irgendwas, was halt zu diesem Kratos überhaupt nicht passen würde. Und ich finde, das ist dann halt auch wieder irgendwie sowas Positives, dass der Junge halt auch so die kleinen schönen Dinge noch irgendwie schätzen und würdigen kann und irgendwie Spaß dabei hat und dann aber im nächsten Moment auch wieder sehr düster dann wird, wenn dann irgendwie nachfragt, so ja, warum mussten wir denn jetzt irgendwie das machen oder warum mussten wir denn jetzt den umbringen und hätte es da keine andere Möglichkeit gegeben und dann ist der Kratos immer sehr abweisend, aber man merkt dann schon, dass das in ihm auch rumort, also dass der Junge da auch irgendwie so eine Saat in ihm setzt, die dann so langsam aufgeht über den Verlauf des Spiels, weil er immer mehr drüber nachdenkt, was er da eigentlich macht und ob es nicht vielleicht doch eine andere Möglichkeit gäbe. Also das sind, glaube ich, genau diese Momente, die du meinst, die du ansprichst, ne? Dass diese Gewalt und dieses einfach nur Köpfe zerplatzen lassen und alles wegmetzeln, dass das irgendwann auch beim Kratos irgendwie mal zum Nachdenken anregt.
Sehr, sehr gut gemacht, ja. Dann lass uns auch nochmal über die Kämpfe ein bisschen sprechen, weil die haben sich auch verändert, finde ich, von der Art und Weise, wie man Kämpfe hier ausführt. Also über die Quicktime-fehlenden Events habe ich schon gesprochen. Das Kampfsystem ist ein bisschen anders, aber sehr geil eigentlich, oder? Also man kämpft über diese inzwischen relativ etablierte Mechanik R1, R2 für starke und schwache Schläge, was man aus den Souls-Spielen oder so kennt von der Steuerungsmethode. Es hat aber nichts von dem Souls-Game, würde ich jetzt sagen. Es ist schon noch sehr actionlastig, aber du musst schon sehr vorsichtig rangehen an die Kämpfe. Also während man bei den alten God of Wars ja, sage ich jetzt mal so ganz pauschal, schon relativ weit kam mit einfachem Button-Mashing und coole Kombos irgendwie ausgeführt hat und sich sehr mächtig gefühlt hat, finde ich, ist es hier fast schon eine Diskrepanz, dass du selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hier bei God of War ständig auf die Fresse kriegst. Also übernehmt euch nicht, auf hart zu spielen ist schon wirklich extrem hart und der God of War stirbt am laufenden Band, wenn du nicht aufpasst. Du musst jeden Gegner respektieren, jeder, wenn du gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpfst, hast du zwar so ein bisschen so eine Hilfeanzeige, von wo jetzt die Attacke kommt, aber trotzdem legt es mich ständig irgendwie flach und ich bin ständig tot und muss den Kampf nochmal neu starten, weil ich oft nicht vorsichtig genug rangehe. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, wie du das wahrgenommen hast.
Also es ist irgendwie anders, aber doch gleich. Also ich finde, das Kampfsystem ist im ersten Moment komplett anders, wie du richtig sagst, mit diesem klassischen Blockenrollen, leichter und schwerer Schlag, also wie man es eben auch aus den Souls-Spielen, wie du angesprochen hast, kennt. Ich finde es auch ganz cool, dass man eine Axt hat statt den Chaosklingen. Also zumindest für den Anfang, ohne jetzt zu viel zu verraten. Die Axt ist ja wohl der Hammer. Also weil die kannst du
der Hammer.
Im wahrsten Sinne des
Wortes. Thors Hammer im wahrsten Sinne, genau.
Ja. Genau, weil sie halt wirklich auch so funktioniert wie Mjölnir heißt der ja, der Hammer von Thor. Also du kannst den werfen oder die Axt kannst du werfen, dann bleibt die halt in Gegnern stecken. Und dann kannst du sie per Knopfdruck wieder zurückrufen und dann kommt sie halt einfach von, egal wo sie ist, zurückgeflogen und landet wieder in deiner Hand. Wenn da zwischendrin auf dem Flugweg noch ein paar Gegner sind, dann haut's halt auch die um. Und das ist so gut gemacht und so befriedigend, wenn so diese wuchtig. Axt einfach so bam wieder in deine Hand kommt. Also allein, ich habe im Discord bei uns geschrieben, allein dieses Geräusch, wenn die wieder in deiner Hand einschlägt, ist schon die 60€ Kaufpreis für God of War wert, weil das hört auch nicht auf, Spaß zu machen. Und ich finde, das gilt für das komplette Kampfsystem. Das ist so dermaßen wuchtig und befriedigend. Mhm. Also ich habe selten erlebt, dass das Blocken in dem Spiel so viel Spaß macht, weil wenn du blockst, dann blockst du halt nicht einfach nur den Angriff, sondern dann macht's richtig so Bong, wenn so ein Schlag auf dein Schild einprasselt und du dann aber ganz kurz in so eine Zeitlupe gehst und dann siehst du so die Schallwellen von diesem Schlag sich so ausbreiten. Und das ist so dermaßen gut gemacht, sowohl mechanisch als auch optisch als auch vom Sound her, dass ich einfach nicht aufhören kann, Spaß an diesem Blocken zu haben. Und wenn du dann noch die Funktion freigeschaltet hast, dass du dann nach dem Blocken direkt einen Schlag setzen kannst, dann nimmt er sein Schild und haut den Gegner einfach so weg und er fliegt halt einfach 40 Meter weit durch die Luft und hat dann noch so einen Feuerschweif an sich dran, wenn du da nochmal die Spezialfähigkeit ausgewählt hast, dass du dann nochmal Feuerschaden machst. Und das ist sowas von, wie gesagt, wuchtig und befriedigend, dass dieses Kampfsystem also einfach so gut funktioniert, dass man sich daran nicht irgendwie satt spielen kann. Und klar, du kommst schon auch mit Button-Mashing so ein bisschen voran, aber du wirst viel besser oder du belohnst dich auch selber dafür, indem du dir halt wirklich schaust, dass du die Kombos dir drauf schaffst. Und damit sind wir dann eigentlich doch wieder eher bei dem alten God of War, ne? Also, dass du sagst, okay, im Grunde ist eigentlich Kombos und Spezialattacken der Kern dieses God of War Kampfsystems und dann sieht's auch richtig geil aus und dann hast du das Gefühl, manchmal ist es wirklich so ein Kampfballett.
Ja, ja. Am Anfang fühlt sich's halt noch sehr rudimentär an. Wie du schon gesagt hast, Blocken, Rollen, starker, schwacher Schlag, mehr hast du am Anfang nicht. Und je weiter du in das Spiel vordringst, desto eher wird es wieder wie das alte, weil du dann sehr auf diese Combo angewiesen bist. Also zweimal kurz, einmal lang Schlag quasi, dann führt er nochmal eine zusätzliche Attacke aus. Oder wie du auch schon gesagt hast, du schaltest neue Fähigkeiten frei über Erfahrungspunkte, die du sammelst. Die kannst du dann in so einem Skilltree investieren in verschiedene neue Combos, in verschiedene neue Fähigkeiten. Was weiß ich, dass du beim Rückholen des Hammers irgendwie
einen Bonus bekommst oder dass du beim Angriff mit dem Schild, wenn du dann noch irgendwie eine Tastenkombination drückst, dann rammt der irgendwie den Schild so in den Boden und dann gibt's eine Schockwelle und so weiter und so fort. Das Geile an diesem Kampfsystem ist aber, dass man sehr viele Varianten die ganze Zeit zur Hand hat. Also Beispiel, du wirfst die Axt und die friert Gegner ein, wenn sie nicht irgendwie dagegen geschützt sind. Das heißt, du kannst die einerseits nutzen, um Schaden zu verteilen und von weit weg sehr viele Äxte zu werfen, allen Schaden zu verteilen und sie schnell wieder zurückzuholen. Oder du lässt die Axt stecken, weil dann ist der Gegner erstmal ausgeschaltet und dann kannst du halt die Gegner, die um dich herum sind, mit den Fäusten bekämpfen, ja, und die erstmal irgendwie schädigen. Dann stellst du dich irgendwie so, dass die alle auf dem Weg liegen, holst dann die Axt zurück und triffst alle nochmal. Und solche spontanen Entscheidungen hat man halt am laufenden Band im Kampf. Also du bist immer gerade zu überlegen, oh, da oben ist jetzt ein Bogenschütze, blocke ich das mit dem Schild, dann kannst du das Schild aufrüsten, um irgendwie Fernattacken zurückzuschleudern oder du baust halt deine Axt aus, dass die mehr macht und so weiter und so fort. Dann kommt Atreus, wirkt einen, dann kannst du da noch irgendwie Combo-Moves ausführen. Also dir wird nie langweilig in diesen Kämpfen und spätestens, wenn dann die Bosse kommen, Daniel, die brauchen ja eh immer eine ganz eigene Herangehensweise und sind unglaublich geil inszeniert. Also mir wird dieses Kämpfen auch zu keinem Zeitpunkt langweilig. Trotzdem genieße ich es aber, dass es jetzt nicht Non-Stop-Kämpfe gibt, sondern dass immer wieder auch ruhige Phasen dazwischen sind.
Das Pacing funktioniert hervorragend. Ja. Also es ist halt nicht Dauer-Action, sondern es wechselt sich alles ab. Du hast eben die Action-Sequenzen, dann hast du diese spektakulären Boss-Fights, wo du halt gegen haushohe Monster kämpfst oder auf irgendeinem riesig großen Titanen dann rumläufst. Und dann hast du aber auch wieder Umgebungsrätsel. Dann kommt mal wieder Story, dann kommt mal wieder eine ruhigere Passage. Und es wechselt sich alles aber so ganz elegant und ungezwungen ab. Du hast jetzt nie das Gefühl so, ah, okay, jetzt Bosskampf abgehakt, jetzt kommt wieder der ruhigere Sequenz, jetzt kommt wieder das. Also wie das halt manchmal tatsächlich bei Uncharted so ein bisschen das Gefühl hattest, dass du genau wusstest, es sind immer diese drei verschiedenen Gameplay-Elemente und die wechseln sich in einer immer gleich gefassten Reihenfolge ab. Sondern hier hast du irgendwie, auch weil du einfach selber entscheiden kannst, wo gehe ich denn jetzt hin, was mache ich denn jetzt, erforsche ich jetzt erstmal hier was oder ich weiß, da hinten gibt's noch irgendwie so eine coole Truhe, die will ich mir jetzt holen und dann bist du halt wieder mal in so einem ruhigeren Segment drin. Und weil du selber so ein bisschen das Gefühl hast, du kannst auch selber so ein bisschen dieses Pacing irgendwie für dich bestimmen, ist das Spiel auch von der ganzen Art, wie es so durchfließt, viel, viel natürlicher. Und
Weil du gerade das Uncharted-Pacing angesprochen hast, das Gute ist halt auch, dass durch die gewählte Thematik hier die Gewalt auch begründet ist. Und das ist ja immer unser größter Kritikpunkt an den Uncharted-Spielen, dass die Action und die ruhigen Sequenzen ja sich gut abwechseln und auch beide Spaß machen. Das kämpfen jetzt nicht ganz so, aber man fühlt sich hier nicht so verquer wie in den Uncharted-Spielen, weil man dort halt auch massenhaft Leute umbringt. Und aber als God of War ist das halt insgesamt viel thematisch passender. Und du hast halt auch diese Monster und diese mythischen Welten und die Aggression wird hier auch viel besser erklärt. Das macht's halt auf diesem Niveau natürlich auch ein bisschen einfacher, als Geschichtenschreiber diese Gewalt und diese Action zu begründen.
Absolut. Und ich muss tatsächlich aber dir vielleicht so ein bisschen widersprechen, weil ich habe schon das Gefühl, bei manchen Bosskämpfen, die sind schon klar an Dark Souls orientiert. Also nicht alle davon muss man machen. Manchmal gibt's auch welche, die einfach nur in der Welt so sind, wo du dann zum Beispiel irgendeinen Ritter da triffst und den kannst du dann besiegen und dann droppt da halt irgendein legendäres Item oder so. Und dann kannst du den zum Beispiel nicht von vorne angreifen, weil er ein Schild hat und der hat auch irgendwie so einen ganz langen, ausholenden Schwertschlag. Und wenn der dich aber trifft, dann hast du irgendwie drei Viertel deines Lebens verloren. Und da musst du dann halt genau mit diesem klassischen, okay, ich muss drauf achten, was hat der für einen Angriffspattern? Wie äußert sich das? Woran kann ich erkennen, wann er zuschlägt? Ich kann dann auch seinen Schlag zum Beispiel nicht mit dem Schild abblocken. Oder ich kann nur Schläge, die von oben kommen, mit dem Schild abblocken, aber nicht die von der Seite. Und dann musst du halt wirklich schauen, dass du diesen Boss für dich erstmal entschlüsselst. Und dann dementsprechend auch deine eigene Angriffsstrategie entwickelst. Und da würde ich sagen, eben auch durch dieses klassische Blockenrollen, leichter und schwerer Schlag, sind wir dann schon sehr nah an Dark Souls dran. Da würde ich jetzt schon sagen, dass sie sich da orientiert haben. Es gibt aber eben auch diese klassischen Bosskämpfe, wie du sie halt von God of War kennst, wo du halt einfach nur gegen so einen riesigen Titanen kämpfst oder so.
Da gebe ich dir absolut recht, das meinte ich auch gar nicht so sehr. Vom Kampfsystem bin ich da ganz bei dir, das ist sehr Souls-artig, aber es gibt nicht dieses Risk-Reward-System. Also du verlierst keine Erfahrungspunkte, wenn du im Kampf stirbst. Du kannst diesen Bosskampf 100-mal starten, du hast direkt auch irgendwie eine Speichermöglichkeit vorher. Also es ist nicht dieses, was ich als Souls-like meinte, ist dieses, je mehr du riskierst, desto mehr kannst du auch gewinnen und du hast aber auch immer diese Verlustängste, da was die Erfahrungspunkte oder den Loot oder was auch immer angeht. Du verlierst keine Seelen und keine Erfahrung hier.
Ja. Zur Grafik müssen wir auf jeden Fall noch mal was sagen, weil das ist aktuell wirklich somit das Beste oder wahrscheinlich vielleicht sogar das Beste, was man aktuell auf der PlayStation 4 sehen kann. Und
nicht
auf
der PlayStation, würde ich sogar sagen. Ja.
Ja, dann kommen die Xbox-Leute wieder und sagen, ja, aber wir haben True 4K für Sea of Thieves und so. Aber gut.
Also das Wasser, okay, das Wasser von Sea of Thieves ist ungeschlagen. Das kann hier God of War auch nicht toppen. Aber alles andere, abgesehen vom Wasser, ist ein Augenschmaus.
Ein Augenschmeichler tatsächlich. Und ist dir aufgefallen, dass es absolut keine Übergänge zwischen Grafik und Zwischensequenz oder sonst irgendwie was gibt? Komplett smooth, keine Blenden, keine Schnitte. Es geht wirklich alles wie aus einem Guss, aus einem Flow durch, weil du nie irgendwie einen Ladebildschirm hast. Also klar, mal am Anfang oder mal, wenn du irgendwie eine Schnellreise machst oder so. Und selbst dann sind die super gut kaschiert. Aber das ist wirklich, ich habe selten ein Spiel erlebt, was sich so von der Präsentation her wie wirklich aus einem Guss anfühlt.
Wahnsinn, ja. Also ich hatte dieses Gefühl so bei Horizon das letzte Mal, da war auch alles so in einem durchgängigen, überzeugenden Look. Die Tomb Raider-Spiele, finde ich, sind da auch sehr gelungen. Uncharted ja sowieso, aber es spielt auf dieser Liga, auf diesem oberen Level. Du erkennst die einzelnen Barthaare in Kratos Bart, die Hauttextur, wenn dann die Kamera mal ist, diese Asche, der ist ja so weiß, durch die Asche von seiner verbrannten Familie da in dem ersten God of War oder so weiter. Das sieht so wie das so leicht abblättert. Die Flora und Fauna, die Lichtstimmungen allein schon. Vor allem, wenn du dann HDR einschaltest, es ist umwerfend. Es ist wirklich einfach grafisch eine Wucht. Und auch ohne 4K. Also ich finde, dass die 4K, ich weiß nicht, ob du mal hin und her geschaltet hast, auf der Pro kann man ja wählen zwischen Performance-Optimierung in 1080p oder du schaltest den 4K-Modus ein, dann hast du halt nicht ganz die hohen Frame-Zahlen. Ich habe da keinen großen Unterschied gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe mir dann auch nochmal Vergleichsvideos angeschaut und auch Polygon empfiehlt zu sagen, auch auf einer Pro lieber den Performance, weil halt die Action, die schnellen Szenen schon sehr davon profitieren, wenn du halt mehr Frame, mehr Rechenleistung für die FPS hast. Ich habe in 4K, habe ich jetzt irgendwie keinen großen Unterschied gesehen, weil es in 1080p schon so dermaßen gut aussieht, dass ich das eigentlich gar keinen Unterschied wahrnehmen konnte.
Genau, also es ist ja dann auch nicht echtes 4K, sondern es ist ja dieses Checkerboard-Rendering, was die PlayStation 4 dann macht. Also es ist, glaube ich, 2160p oder so. Wer sich da irgendwie einlesen will, kann das auf jeden Fall auf irgendwelchen anderen Seiten machen. Das ist auch nur das, was ich mitbekommen habe. Also das heißt, er rechnet halt irgendwas zwischen 4K und 1080p als Grafik dann irgendwie raus. Und die wird dann nochmal hochskaliert über dieses besagte Checkerboard-Rendering. Aber ich habe es auch dann irgendwie auf diesen Performance-Mode gestellt, nachdem ich gelesen habe, dass der einfach besser sein soll. Und es hat mich jetzt auch nicht gestört, das in 1080p dann zu spielen. Klar, HDR ist nochmal ganz anderer Schritt, weil da hast du wirklich nochmal eine ganz andere Farbbrillanz und das merkst du schon massiv. Aber 1080p kann man problemlos machen und dann tatsächlich eher für diese Actionspiele und gerade für die Kampfsequenzen einfach dann die höhere Framerate dafür herannehmen. Da merkst du aber keinen Unterschied, dass du jetzt sagst, oh, das ist aber schon jetzt irgendwie ganz schön grob aufgelöst. Im Gegenteil, also ich bin eh grundsätzlich jemand, der sagt, schade, ich brauche dieses 4K gar nicht unbedingt zwingend, weil ich hätte lieber, dass diese zusätzliche Rechenleistung eben nicht für die vierfache Auflösung benutzt wird, sondern eben für mehr Details oder irgendwie für HDR oder sowas. Das finde ich teilweise einen viel größeren optischen Qualitätssprung als jetzt dieses 1080p auf 4K. Das finde ich, wenn man im Wohnzimmer dann irgendwie, sobald man da 2-3 Meter vom Fernseher wegsitzt, sieht man da eh keinen massiven Unterschied mehr. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht von der ganzen Detailverliebtheit und auch die Effekte. Also Wenn du so einen Gegner einfrierst, dann Feuerpfeile oder Blitzpfeile draufhaust und dann zerplatzt der irgendwie in so einer Wolke und wie das alles aussieht oder wie Feuer und Flammen aussehen und wie dann irgendwie das Eis beleuchtet ist, wenn du irgendwie auf einer Eisfläche kämpfst oder wenn da irgendwie Reflexionen und Sachen durchscheinen, also das ist wirklich, wirklich beeindruckend, was da grafisch geht. Also ich habe an manchen Stellen einfach Screenshots gemacht. Das geht ja zum Glück auf der PlayStation recht leicht mit der Screenshot-Taste. Und du hast das Gefühl, du kannst in manchen Sequenzen einfach per Screenshot das nächste Cover-Artwork schnell machen. Weil du drückst Pause. Ja, genau. Und kriegst ein so geil aussehendes Bild, dass du denkst, das hätte jetzt auch ein super Cover für das Spiel sein können. Und das ist wirklich beeindruckend. Also das sagt man zwar immer wieder über viele Spiele, aber dass es wirklich so stimmt, habe ich noch nie so erlebt wie in God of War.
Ja, es ist wirklich, also es ist ohne Untertreibung, wir kommen aus dem Schwärmen gar nicht raus, aber es ist wirklich so gut, wie man jetzt im Vorfeld gehört hat, dieses Spiel. Es ist unfassbar, was da alles reingeflossen ist. Also das sind ja nicht nur irgendwie manche Aspekte irgendwie so richtig gut und bei anderen sagt man, ja, ja gut, da schaut man so ein bisschen drüber, sondern ich finde, über alles, was wir jetzt gesprochen haben, ist auf so einem hohen Niveau, dass ich mich jetzt wundere, du hast vorhin gesagt, du hast fast nichts zu kritisieren gefunden. Was wäre denn so ein Kritikpunkt? Also ich muss da echt lang drüber nachdenken, um irgendwie was zu finden, was ich irgendwie nicht so gut an dem Spiel finde. Was wäre das denn bei dir?
Ich habe das vielleicht falsch formuliert. Also ich habe tatsächlich gemeint, ich habe mir gedacht, es muss doch was zu kritisieren geben. Das kann doch keine 10 von 10 sein. Und ach, diese ganzen amerikanischen Jubelmagazine, das gibt's doch gar nicht. Irgendwas muss doch da tatsächlich dann zu kritisieren sein. Und deswegen habe ich gemeint, ich hätte lange
gefunden.
Nee, das ist ja das Problem. Also ich kann nichts Negatives im Spiel sagen. Und vielleicht müssen wir an der Stelle auch noch mal über den Sound sprechen, weil der Sound ist so gut gemacht, also dass er fast schon irgendwie Battlefield Dice-Niveau erreicht. Also wenn du in anderen Umgebungen bist, dann klingen die Stimmen anders. Wenn du irgendwie mit dem Ruderboot, dann plätschert das Wasser so ganz leicht und fährst du durch eine Höhle durch und dann hallen die Stimmen von denen so, wenn die zwei sich, also der Kratos und der Atreus sich auf dem Boot unterhalten, dann hallt das in so einer Höhle dann nochmal ganz anders. Wenn du die Axt, wie gesagt, zurück in die Hand dann beorderst, dann schlägt die da richtig satt ein. Wenn du mit der Axt irgendwie so einen Schädel spaltest, dann schmatzt das so richtig und hat so einen richtigen, wuchtigen, bassigen Sound. Also allein, was das Spiel von der Soundkulisse auch bietet, das ist auch nochmal irgendwie ein ganz anderes Niveau von teilweise anderen Spielen, wo man auch schon sagt, das ist ein guter Sound. Und ich war wirklich überrascht, dass dieses Spiel irgendwie so dieses same, same, but different. Mhm. Also es schafft's total, die Kernfeatures der God of War Serie wieder reinzubringen. Also diese kombolastigen Kämpfe, diese wirklich over the top Kämpfe gegen irgendwelche riesigen Monster. Alles, was man halt von God of War kennt und was man mag, bringt's halt irgendwie mit, ohne Abstriche zu machen, aber ist dann trotzdem um ganz viel Neues erweitert. Und auf einmal ist halt dieser dumme Kratos, der eigentlich nur so ein Abziehbildcharakter ist, ein echter Charakter. Es gibt Interaktionen, es gibt eine ganz andere Ebene, wie mit dieser ganzen Gewalt und wie mit dieser ganzen Welt umgegangen wird. Die Interaktion mit seinem Sohn, dann diese semi-offene Welt, in der man halt auch mal erforschen kann, in der es auch mal ruhigere Passagen gibt, in der was zu entdecken gibt. Das sind alles neue Elemente, die dann reinkommen, die das ganze God of War auf eine ganz andere neue Ebene heben. Und deswegen hätte ich nicht gedacht, dass man es schafft, einen Reboot hinzulegen, der irgendwie dem Kern und der Historie der Serie treu bleibt, aber trotzdem neue Sachen reinnimmt, die sich nicht wie Fremdkörper anfühlen. Also es ist nicht so dieses, ja, okay, God of War, klar. Jetzt müssen sie halt auch Open World machen, weil das macht man halt jetzt so im Jahr 2018. Sondern sie machen es halt dort, wo es sinnvoll ist, machen sie es. Und dort, wo es halt irgendwie nicht passt, da machen sie es halt auch nicht. Also und deswegen ist es halt nicht irgendwie eine zwanghafte Open World, sondern halt so eine semi-offene Welt.
Ja. Kann ich alles so unterschreiben an der Stelle. Wie hat dir denn dieses rollenspielartige Element gefallen, was damit dazugekommen ist? Also Kratos ist natürlich ein fertiger Charakter, der wird sich jetzt nicht so stark durch diese Mechanik verändern, aber du hast ja schon diesen Skilltree, klar, den kennt man natürlich, dass man neue Fähigkeiten freischaltet, aber du hast ja auch so ein klassisches, was man aus Rollenspielen kennt, Loot-System eigentlich im weitesten Sinne, dass du so Ausbaustufen findest, du findest irgendwie so was sind das? Nicht Diamanten, also magische Steine, die du irgendwie dann in die Waffen bauen kannst, die dir dann irgendwie +4 Vitality geben. Du kannst den Bogen des Atreus irgendwie, du kannst Rüstungen finden und bei Schmieden herstellen lassen. Fandest du das passend? Hat dir das irgendwie gefallen? Fandest du das motivierend?
Ja, weil es eben tatsächlich eben nicht ganz so kriegsentscheidend ist. Also das heißt, man kann sich da immer irgendwie selber noch mal so ein paar Kleinigkeiten dann irgendwie upgraden, aber die sind eher marginal. Also es ist dann immer so ein, ja, hier +2 auf Vitality oder irgendwie hier noch mal +10% Feuerschaden, wenn du die Axt irgendwie auf Gegner wirfst, die anfällig für Feuerschaden sind oder sowas. Also das sind alles so Kleinigkeiten, wie du dann deinen Spielstil noch mal ein bisschen tweaken kannst. Ohne dass du jetzt aber wirklich das Gefühl hast, ich muss da jetzt irgendwie grinden, ich muss jetzt irgendwie alles einsammeln, damit ich irgendwie meine Waffe auf Level 5 bekomme, weil sonst habe ich keine Chance gegen den Boss. Also das ist nett, das kann man alles machen, aber es ist eben nicht so ein Loot-Spiel, wo du das zwingend machen musst. Und ich hätte ganz gerne mal Mäuschen gespielt, auch bei Santa Monica Studios, weil ich weiß nicht, hast du auch so das Gefühl, alles in diesem Spiel, in diesen Upgrade-Sachen, schreit so nach Lootboxen, sogar die, wenn du was findest, dann werden die Sachen so auf einem Bildschirm so BAM! Und dann kommen die so wirklich wie so diese Lootboxen, die ja auch immer so richtig belohnungsmäßig dann irgendwie kommen und dann sind die auch noch mal so animiert und dann, wenn die auf den Bildschirm kommen, so BUM, dann kommt so Staub und das leuchtet so auf. Und du hast irgendwie das Gefühl, es wäre, sagen wir mal vorsichtig formuliert, nicht viel gewesen. Es hätte nicht viel gefehlt, um schnell da noch Lootboxen einzubauen. Aber sie haben irgendwie offenbar entweder die Lehren aus den Shitstorms zu anderen Spielen gezogen oder sie haben in letzter Sekunde doch die Notbremse gezogen und haben gesagt, nee, du findest alles in der Welt und musst da irgendwie nichts kaufen.
Man ist schon sehr nah dran. Also die Mechanik wäre schon vorhanden, weil die haben ja auch Seltenheitsstufen. Also du findest dann eben auch Sachen, die seltener sind. Du kannst dann auch sortieren nach Seltenheit und so weiter. Und das schreit ja schon richtig nach, klar, Diablo und Co., aber eben auch nach Lootboxen, dass du so Sachen kaufen kannst, ja. Vielleicht kommt es in den Longtail noch später dazu oder sie haben es tatsächlich rausgenommen. Das würde mich tatsächlich auch interessieren, wie da die Entwicklung war. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass es so ist, wie es ist.
Ja, also es gab ja schon immer in God of War so ein bisschen so Upgrade-Mechaniken. Die sind noch nie so ganz ausgefeilt gewesen wie jetzt hier, dass du halt wirklich, wenn du dann deine Waffe um irgendwie bestimmte Stufe erhöhst, dann hast du 2 Slots für irgendwelche heiligen Edelsteine und diese bringen dann wieder irgendwelche speziellen Bonusfähigkeiten mit, die kannst du dann auch wieder rausnehmen und einen anderen Edelstein reinsetzen, wenn du einen besseren findest und kannst den Griff der Waffe anpassen, dann kriegst du besondere Fähigkeiten. Also so ausgefeilt und tiefgehend wie jetzt hier im Neuen war es eigentlich noch nie, aber ich finde auch das passt eigentlich zur Serie und wirkt jetzt nicht irgendwie wie so eine aufgesetzte Loot- und Rollenspielmechanik, wo man sich denkt, ja, müssen sie halt machen, weil es alle machen, aber fühlt sich jetzt doch eher irgendwie komisch an und passt nicht zu God of War, sondern auch das fühlt sich irgendwie total stimmig im Vergleich zu den alten Spielen an, finde ich.
Der Cory Barlog, über den wir ja auch in der News-Folge gesprochen haben, der Creative Director des Spiels, hat ja auch sich selbst gefilmt, wie er die Kritiken dann gelesen hat, war zu Tränen gerührt. Und der hatte im Vorfeld auch, ich glaube, es war Ende 2017, hat ja mal so auf Twitter so ein kleines Video veröffentlicht, wie Kratos eine Lootkiste zertrümmert. So als Kommentar, dass es eben in seinem Spiel nicht vorkommen wird. Also von daher hat man da vielleicht schon so ein bisschen dieses das Mäuschen gespielt. Also das gibt so einen kleinen Eindruck, wie das Studio dazu gedacht hat und wie sie dazu denkt. Also es ist natürlich die klassische Animation, wie Kratos eine Box zertrümmert im Spiel, aber er hat dann dazu geschrieben, take that loot boxes, for now at least, in Klammern.
Okay, ja. Also ich bin's ja total, begrüße es ja total, sagen wir so formuliert, dass es keine Lootboxen gibt. Ich war nur überrascht, weil man halt, wenn man was findet in der Welt, dann hast du auch so eine kleine Leuchtsäule darüber, also halt, wie diese ganzen Loot-Spiele so aussehen, dass du da dann halt irgendwie drauf hingewiesen wirst und dass es nochmal so richtig zelebriert wird, wenn du irgendwie irgendwas öffnest oder ein Item halt bekommst. Das schreit halt förmlich danach, aber ich begrüße es eben total, dass sie es nicht gemacht haben.
Weißt du was, ich habe die Tränen habe ich entziffert. Die Tränen, die er in diesem Video vor Freude getrunken, nein, vergossen hat. wahrscheinlich hat er mit Sony ausgemacht, unter 90 kommen Lootboxen, aber wenn ihr einen Metacritic über 90 habt, dann dürft ihr die Lootboxen weglassen. Wahrscheinlich war er deswegen zu Tränen gerührt, weil er diesen Kampf gewonnen hat. Nein, keine Ahnung.
Das ist jetzt sehr spekulativ, da wollen wir gar nichts Böses unterstellen, glaube ich.
Abschließend noch, ich finde es auch sehr witzig, wie mit Humor umgegangen wird in diesem Spiel. God of War ist ja nicht gerade die Frohnatur, würde, glaube ich, in Köln nicht auf den Karneval gehen und macht nicht bekanntermaßen irgendwie viele Witze. Der Humor kommt so ein bisschen durch den Sohn rein, weil der ein sehr viel lebensfreudiger Typ ist, aber vor allem die Händler, finde ich, das ist so ein richtig schönes Augenzwinkern, wo dann auch mal über so Gameplay-Mechaniken geschmunzelt wird und so ein bisschen die vierte Wand ja sogar durchbrochen wird, wenn Kratos sich dann immer wundert, warum denn jetzt schon wieder der Händler an der Stelle steht. Also Händler, da kannst du dann hingehen, deine Waffe upgraden und so weiter. Das sind zwei so Zwerge, die du ständig in der Welt antriffst und natürlich dieses klassische Uncharted-Problem. Hey, ich habe hier gerade zum ersten Mal seit 180 Jahren diese Tür geöffnet, 13 Rätsel gelöst, um auf diese Plattform zu kommen, um eine Maschine zu aktivieren, die irgendwie seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt wurde. Und dann komme ich in diesen Raum da oben und dann steht da schon wieder dieser Zwerg und will meine Waffe upgraden. Und das wird ja auch augenzwinkernd und ironisch kommentiert, was mir sehr gut gefallen hat.
Ja, und vor allen Dingen, es geht ja noch weiter, dass du irgendwie in eine andere irgendwie Zwischenwelt reist, zu der der Eingang von Thor versiegelt wurde. Und nur wenn du irgendwie den seltenen Drachenzahn vom Welten, was weiß ich was hast, dann kannst du irgendwie diese Versiegelung öffnen. Und es ist halt total schwer und beschwerlich. Und alle, die du da irgendwie unterwegs triffst, sagen so, ja, das schafft keiner, in diese Welt rüber zu reisen. Und dann kommst du halt da an und dann ist halt der Zwerg schon da und sagt dir dann halt so, ja, hier, soll ich deine Waffe upgraden oder hast du irgendwelche Sachen zu verkaufen? Und da reagieren sie ja auch immer dann, wie gesagt, sehr humorvoll, weil sie sagen, was, wieso bist denn du schon da? Oder musst du, ja, ich bin hier, ja, Zwerge, wir können eh zwischen den Welten reisen und so. Und das versuchen sie dann schon irgendwie aufzufangen, indem sie halt dann auch diese ganzen, ja, Sachen, die in Spielen halt nun mal so vorkommen, dass du halt in jeder Welt einen Händler brauchst, wenn du halt so ein Loot-System hast, versuchen sie dann wirklich schon hier mit Humor aufzufangen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und natürlich sind die halt auch mega witzig, weil die beide im Akzent reden. Und da sind wir eben wieder bei Darksiders, wo du ja auch diesen Schotte, ist es glaube ich, diesen schottischen Schmied da irgendwie dann triffst. Oder der ist, glaube ich, auch sogar Wikinger, oder? So, der hat ja auch so einen Helm auf, rote Haare und ja. Also auch dort wieder sehr an irgendwelchen so Vorbildern orientiert und aber das Ganze eben nicht einfach nur als plumpe Kopie, sondern irgendwie auch immer noch mit einem eigenen Spin. Und was ich vielleicht auch noch abschließend sagen will, ich habe jetzt gerade schon Weltenreisen angesprochen. Du reist halt dann irgendwie immer in neue Welten und andere Sachen, die man halt aus dieser nordischen Mythologie kennt. Also irgendwie Valhalla irgendwie als das Totenreich oder als das die Ehrenhalle der in Ehre gestorbenen Krieger und so. Und dadurch gibt es Spiel dir irgendwie nie ein Gefühl dafür, was da noch kommt, wie lang es noch geht. Also du hast halt nicht irgendwie so Gefühl dafür, okay, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte geschafft, ich habe 50% der Karte aufgedeckt, so und so viel wird da noch kommen, sondern weil immer wieder dann nochmal wieder irgendwie eine neue Welt kommt, in die du reisen kannst, habe ich bin auch nicht durch, muss ich dazu sagen, an keiner Stelle irgendwie das Gefühl, ich könnte jetzt schon abschätzen, wie viel da noch kommt oder was da noch alles irgendwie auf mich wartet.
Findest du das positiv oder negativ? Also ich bin da nicht so ganz sicher darüber.
Ich finde es eigentlich sehr positiv, weil du dadurch nie weißt, was das Spiel noch an Überraschungen für dich bereithält und ob dann noch mal eine ganz neue Welt kommt, die vielleicht nach ganz neuen Regeln oder ganz neuen Mechaniken funktioniert oder ob du schon alles gesehen hast. Das finde ich deutlich angenehmer, als jetzt halt in irgendeinem Open-World-Spiel einfach die Karte abzuarbeiten und schon von Anfang an zu wissen, okay, du hast jetzt 70% der Karte und des Spiels schon aufgedeckt und das ist ja wirklich so, dass in manchen Spielen kriegst du ja wirklich eine Prozentzahl in der Karte angezeigt. Kriegst du zwar hier auch, aber eben nur für dieses Gebiet. Also so dieses, hey, du hast jetzt in Midgard 20% gemacht von allen Sammelquests und von allen Sachen, die du da
aber es sagt einem eben nicht, was das im Gesamtkontext des Spiels bedeutet, genau. Ja.
Genau, du weißt halt nur, Midgard ist halt eine von diesen Welten, die ich hier bereise. Aber du weißt nicht, wie viel da insgesamt noch kommt. Ja.
Aber ordentlich Umfang. Also so viel kann man auf jeden Fall sagen, das hat man nicht an ein, zwei Abenden durch. Das ist schon ein ordentliches Stück. Das ist ein ordentliches Brett.
Also ich habe, glaube ich, jetzt, ich würde sagen, so 15 bis 20 Stunden oder sowas. Und kann sein, dass nochmal genauso viel kommt. Kann auch sein, dass es in 2 Stunden vorbei ist. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Und das finde ich eben eher als positiven Aspekt formuliert, um deine Frage nochmal zu beantworten.
Wunderbar. Dann geht's raus und spielt God of War, wie ich sagen würde.
Also muss man wirklich an der Stelle sagen, weil erstens kann man es auch komplett ohne Vorwissen spielen. Also das heißt, wer nie eine PlayStation 3 hatte und deswegen nie God of War irgendwie in irgendeiner Form miterlebt hat, der kann auch jetzt problemlos einsteigen. Es ist natürlich ganz nett. Es gibt ein paar Anspielungen auf die alten Teile. Es gibt auch ein paar Sachen, die dann Bezug drauf nehmen, aber die sind nicht so wichtig, dass man sie können oder kennen müsste. Man kann da jetzt komplett bei Null anfangen und jetzt erst mit der PlayStation 4 Teil der PlayStation Family geworden ist, der kann auch jetzt einfach da sich God of War holen. Beziehungsweise, lass mich anders formulieren, ich würde sogar sagen, der muss sich God of War holen, weil es ist tatsächlich neben Horizon Zero Dawn eins der Spiele, die wirklich die Messlatte an dem, was auf der PlayStation möglich ist und was auch Gameplay im Jahr 2018 sein kann, ganz, ganz, ganz hochsetzen. Also wer eine PlayStation hat, würde ich sagen, kommt um God of War nicht rum.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist einer dieser System-Seller-Spiele, weil das wird nie für PC und Xbox erscheinen. Das heißt, wenn euch das Spiel auch nur annähernd irgendwie interessiert, ich finde, für solche Spiele lohnt es sich tatsächlich, in diese Konsole zu investieren. Horizon Zero Dawn, Uncharted gehören natürlich auch in diese Liga, aber God of War ist ein weiteres Pro-Argument, eine PlayStation zu besitzen, und das wird sich halt auch nicht ändern. Und das sind ja genau die Sachen, die wir dann oft vermissen auf der Xbox. Also ich wäre froh, wenn God of War ein Xbox-exklusives Spiel wäre, um das da auch mal sagen zu können. Da gibt es halt sehr, sehr selten. Sea of Thieves, Wasser, ja, aber kann ich dann halt auch am PC spielen. Das ist natürlich so diese grundlegende Problematik an diesem Businessmodell. Aber God of War gehört auf jeden Fall dazu. Und diese Vorgeschichte, wer sich dafür wirklich interessiert und sagt, nee, ich möchte dann schon wissen, was da passiert ist, bei den Kollegen von Game 2, die haben ein sehr lustiges Video gemacht, da sitzen Trant und weiß gar nicht, wer der andere ist, Trant redet hauptsächlich, wer waren das? Also die zwei Hessen im Team, die babbeln dann die gesamte Geschichte von God of War.
Der Schröck ist das, oder?
Der Schröck, genau. Schröck und Trant babbeln dann auf Hessisch und reden die Geschichte von God of War, fassen die zusammen. Das dauert allein schon 25 Minuten. Zwei Kumpels unterhalten sich und erzählen die Geschichte nach.
Ich glaube, es ist eine Anspielung an die Ludolfs. Die sitzen doch auch immer da auf ihrem Parkplatz am Kaffeetisch, so jeder auf seiner Seite, und dann kommt immer diese komische Radiodudelmusik im Hintergrund, und ich glaube, das ist das. Nicht, dass ich die Ludolfs jemals gesehen hätte, aber ich kenne die Verarschung von Switch dazu. Und
also das kann man sich anschauen, weil es ist nicht nur ein paar Minuten lustig wegen dem hessischen Akzent, sondern es ist tatsächlich wirklich die komplette Geschichte von Kratos bis zu dem Start von God of War 4. Aber selbst wenn man das sich anschaut, hat man eigentlich auch nicht viel mehr dadurch gewonnen für God of War, für das Neue. Also man braucht diese Vorgeschichte nicht. Es reicht, wenn man einfach weiß, Kratos ist ein God of War. Oder? Mehr muss man eigentlich nicht wissen für dieses Spiel.
Nee. Deswegen würde ich tatsächlich auch dabei bleiben. Klar, wenn man sich das angeschaut hat, dann ist man noch ein bisschen besser vorbereitet. Aber man muss es nicht gesehen haben, weil das Spiel auch einfach komplett für sich funktioniert.
Es entlarvt auch so ein bisschen, wie albern die Geschichte eigentlich bisher war.
Ja, aber das meine ich ja. Also gerade, was ich am Anfang dann gesagt habe, dass man den Atreus ihm da an die Seite stellt, das macht dann noch mal im Kontrast dazu sehr deutlich, was Kratos eigentlich für eine dumme Figur früher war.
Gut, das war's für heute mit unserer Folge zu God of War. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Wir müssen jetzt dringend aufhören, denn ich muss noch ein paar Monster kloppen. Bis morgen, Daniel.
Bis morgen, ciao.